Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Frieden bedeutet, dass wir das Kapitel schließen, in dem man uns trennen wollte, in Freunde und Feinde des Friedens. Heute sind wir alle Freunde des Friedens.
Ziemlich viel Frieden in zwei Sätzen. Iván Duque, als er vor 4 Jahren kolumbianischer Präsident wurde. Ich bin Isabella Cola. Hallo. Am kommenden Sonntag war's das dann für den rechtskonservativen Duque. Die KolumbianerInnen wählen einen neuen Präsidenten. Anne Herberg, unsere Südamerika-Korrespondentin. Wie fällt die Bilanz von Duque in Kolumbien aus? Stichwort Frieden.
Ja, also ich glaube, es ist nicht übertrieben zu sagen, dass er als der unbeliebteste Präsident aus dem Amt scheidet, den es bisher gab. Das muss man tatsächlich so sagen. Seine Amtszeit ist überschattet von Skandalen, Korruptionsskandalen, Klientelpolitik, aber er hat auch ja so ein bisschen in der Bastion der Rechten, der Sicherheitspolitik im Grunde versagt. Das hat eben auch damit zu tun, dass diese Regierung Duque Versprechen aus dem Friedensvertrag gebrochen hat, nicht eingehalten hat. Sie hat ja diesen Friedensvertrag, der 2016, also in der Vorgängerregierung, geschlossen wurde, zwischen Regierung und der größten Guerilla des Landes, der FARC, den hat sie von Anfang an torpediert und da hat sie eben einfach auch die Umsetzung nun behindert. Und deswegen muss man sagen, Kolumbien ist jetzt wahrscheinlich weiter entfernt von diesem Frieden, als es vor ihm war. Also die Sicherheitslage im Land hat sich wieder verschlechtert, aber auch der Unmut der Leute. Es gab ja ganz große Sozialproteste vor einem Jahr. Also da ist viel passiert in der Regierung von Duque, dass man wirklich sagen kann, okay, seine Partei stellt bei diesen Wahlen sogar nicht nochmal einen eigenen Kandidaten auf.
Also kein bisschen Frieden unter Duque, das heißt kein Kandidat der Partei von Duque, das will ja was heißen. Und wer sind dann diejenigen, die sein Erbe nun antreten wollen und vor allem, wer hat Chancen?
Ja genau, das ist eigentlich ein riesengroßer Punkt, dass seine Partei, der sogenannte Centro Democratico, keinen eigenen ins Rennen schickt. Denn diese Partei ist ja gegründet von dem Ziehvater, also von dem großen Übervater von Duque, dem Ex-Präsidenten Álvaro Uribe. Und der hat Kolumbiens Geschicke eigentlich in den letzten 2 Jahrzehnten maßgeblich bestimmt und geprägt. Und eben auch der Stern von diesem Álvaro Uribe ist wegen Skandalen am Sinken. Jetzt versammelt sich die Rechte und die Elite, die sich eigentlich hinter dem Centro immer gesammelt hat, hinter einem Kandidaten namens Fico Gutierrez. Das ist ein ehemaliger Bürgermeister von Medellin, der so ein bisschen damit zu kämpfen hat, dass er von denen unterstützt wird, weil das nämlich auf der einen Seite auch ein Makel ist. Und das erklärt vielleicht auch, warum er nicht die Umfragen anführt, sondern das tut ein linker Kandidat, und zwar Gustavo Petro, der Ex-Bürgermeister von Bogotá. Der hat tatsächlich Chancen, erstmals die Linke in Kolumbien überhaupt an die Macht zu führen.
Wie kann man sich das eigentlich erklären, dass Südamerika jetzt nach links driftet, wenn wir an Chile, Bolivien und Argentinien denken und jetzt auch linke Perspektiven in diesem bislang rechtsregierten Kolumbien? Das ist doch vielleicht nicht nur mit einem unbeliebten Herrn Duque in Kolumbien zu erklären, oder?
Nee, das ist es sicher nicht. Aber Kolumbien ist nochmal ein Sonderfall. Kolumbien war ja tatsächlich noch nie links. Und das hat natürlich auch zu tun mit der langen Geschichte von Gewalt, mit dem Bürgerkrieg in dem Land, der natürlich auch der Rechten immer als Rechtfertigung auch diente für ihren Law-and-Order-Diskurs. Links, das wurde immer in Verbindung gesetzt mit dem brutalen Terror, mit der brutalen Gewalt eben der linken Guerillas. Da hat sich was verändert und was verschoben, ganz klar durch den Friedensprozess. Duque war da eher so eine Art Unterbrechung. Aber mit diesem Friedensprozess wurden natürlich auch gerade bei einer jungen Generation Erwartungen geweckt. Dazu kam diese wirklich desaströse Amtszeit von Duque, in die ja noch ein anderes großes Ereignis fiel, nämlich die Pandemie. Und die Pandemie hat Kolumbien stark getroffen. Sie hat die sozialen Ungleichheiten dort extrem verstärkt und die Regierung hat die Menschen quasi allein gelassen. Also es gab Hunger in Kolumbien, die Menschen haben ihre Arbeit verloren. Und währenddessen hatte die Regierung Korruptionsskandale am Laufen und wollte dann auch noch eine Steuerreform durchsetzen, die am meisten nochmal die Ärmsten getroffen hat. Das war ja ein Auslöser für riesengroße und massive Sozialproteste, auf die die Regierung dann wiederum vor allem mit brutaler Gewalt reagiert hat. Das heißt, diese Distanz, dass man so das Gefühl hat, die interessieren sich wirklich überhaupt nicht für uns und die haben keinen Blick für die Realität dieses Landes und jetzt muss sich endlich was ändern, die ist einfach im ganzen Land zu spüren. Ich war ja gerade unterwegs in Kolumbien. Und dazu kommt, dass eben bei dieser Wahl sich jetzt ganz viele unabhängige Kandidaten eben auch aufgestellt haben. Also zum Beispiel aus sozialen Bewegungen, aus Menschenrechtsbewegungen, Bürgerrechtlerinnen. Und am symbolischsten für diesen Wandel ist wahrscheinlich die Frau, die jetzt als Vizepräsidentin an der Seite von Petro antritt, die Francia Márquez, eine Bürgerrechtlerin, die in der Armut groß geworden ist, die dort aufgewachsen ist, die schwarz ist und die tatsächlich jetzt Aussichten hat, Vizepräsidentin Kolumbiens zu werden.
Und dafür gab es ja auch schon so eine Art Stimmungstest für diese Präsidentschaftswahl. Das waren die Parlamentswahlen im März. Mit was für einem Ergebnis?
Genau, das waren die Parlamentswahlen im März. Und da hat die Linke eben in beiden Kammern sehr, sehr starke Ergebnisse eingefahren. Die Rechte wurde abgestraft. Interessant war eben genau da, dass viele unabhängige Kandidaten in den Kongress gewählt worden sind. Man spürte also da schon den Wunsch der Menschen nach einem Wandel der Gesichter, nach einem Politikwechsel, nach einem Neuanfang. Diese Kongresswahlen waren aber auch Vorwahlen für die Präsidentschaftswahlen. Also da wurde bestimmt, wer antritt für die einzelnen Parteien. Und der Petro, der Spitzenkandidat des Linksbündnisses Historischer Pakt, der hatte eigentlich ganz andere Pläne. Aber dann wurde die Francia Márquez mit einem so überwältigenden Ergebnis an zweite Stelle gewählt in diesem Linksbündnis, dass er entschieden hat, okay, sie wird meine Vizekandidatin. Und dieses Duo ist gerade tatsächlich auf einem ziemlichen Siegeszug, zumindest jetzt im ersten Wahlgang. Was dann im zweiten Wahlgang, den es wahrscheinlich geben wird, passiert, das ist nochmal eine andere Frage.
Wenn wir mal von den Köpfen auf die Inhalte gehen, gibt es Vorstellungen vom Team Petro Márquez, wie man zum Beispiel mit den einflussreichen Sicherheitskräften im Land umgehen soll, wie man mit Herausforderungen des Drogenkrieges umgehen soll? Gibt es da was?
Ja, natürlich. Also der Diskurs der Linken geht ganz klar dahin, dass man sagt, wir brauchen einen Wechsel in unserer Sicherheitspolitik. Wir müssen das Soziale viel mehr beachten, denn wir müssen sehr viel mehr auf die Wurzeln unserer Konflikte, unserer großen Gewaltprobleme eingehen und sagen, okay, warum produzieren so viele Kleinbauern Koka, weil sie keine anderen Möglichkeiten haben, weil es keine Infrastruktur gibt, weil es keinen Zugang zur Bildung hat. Warum gehen die Jugendlichen auf die Straße und sind so wütend? Nun, weil sie keinen Zugang haben zur Ausbildung, weil es nicht genügend Jobs gibt, weil wir einen großen Anteil der Generation an sogenannten Ninis haben. Ni trabaja, ni estudia. Sie arbeiten nicht, sie studieren nicht. Also diese soziale Komponente ist sehr stark. Dann gibt es einen sehr starken Diskurs gegen die Korruption, dass man eben auch sagt, selbst in den Sicherheitskräften gab es Korruptionsfälle. Selbst in den Sicherheitskräften haben wir Situationen, dass diese Menschen wahrscheinlich korrumpiert sind und eventuell auch mit kriminellen Banden zusammenarbeiten. Diese Vorwürfe gibt es. Beim Drogenkrieg gibt es natürlich ein ganz klares Signal, dass man da umdenken muss. Also, dass man nicht mehr einfach immer an die beiden Spitzen gehen muss. Der Produzent und der Konsument wird bestraft, sondern dass man da ebenfalls gucken muss, eventuell sogar in Richtung einer Legalisierung zu gehen. Dieser Vorschlag kommt von Francia Márquez. Also, es gibt ganz viel, was man anpacken will. Ob das funktioniert, ob das umsetzbar ist in einem Land, wo die Sicherheitskräfte natürlich ein enormer Machtakteur sind, das ist die Frage und da gab es auch schon erste Anzeichen. Erstmals hat sich das Militär tatsächlich offen in diesen Wahlkampf eingemischt, hat vor dem Linksbündnis gewarnt. Auf der anderen Seite gab es auch Treffen von Petro und Márquez mit mittleren und unteren Rängen, die sich eher auf die Seite des Historischen Paktes geschlagen haben. Also da ist ganz viel im Spiel gerade in Kolumbien, ganz viel in Bewegung und es ist auch sehr, sehr angespannt, die Situation.
Wenn wir zu guter Letzt nochmal den geopolitischen Blick von oben drauf werfen, was würde denn ein Linksruck in Kolumbien, der, wie wir von Ihnen gehört haben, ziemlich wahrscheinlich ist, für die politische Landkarte Südamerikas bedeuten, vor allem auch mit Blick auf die nächsten wichtigen Wahlen in der Region im Oktober in Brasilien?
Also in Brasilien wird ganz klar beobachtet, was in Kolumbien passiert. Die Länder sind sich in bestimmter Hinsicht auch sehr ähnlich, gerade was den Einfluss der Streitkräfte und der Sicherheitskräfte in der Politik angeht. Das hat sich in Brasilien ja unter Bolsonaro nochmal verschärft. Natürlich geht da der Blick sehr, sehr stark nach Kolumbien, vor allem weil dieses Land ja tatsächlich noch nie eine Linksregierung hat, weil dieses Land aber auf der anderen Seite auch eine ganz spezielle Rolle in Südamerika einnimmt, nämlich als wichtigster Verbündete der USA. Kolumbien ist als einziges Land ein strategischer Partner der NATO. Es ist der wichtigste Partner auch von den USA im Drogenkrieg in Südamerika. Dann natürlich mit der Grenze zu Venezuela, auch da ein ganz, ganz wichtiger Partner. Und deswegen beobachtet man die Wahlen auch aus Washington ganz genau. Oberflächlich wird gesagt, ja, sollen doch alle da demokratisch wählen und wir beobachten das und so weiter und so fort. Aber man ist stark besorgt, dass eben die Zusammenarbeit mit einem Linksbündnis nicht mehr so reibungslos verlaufen könnte wie mit den Rechtskonservativen und dass vielleicht auch in Kolumbien wirtschaftlich gesehen der Blick viel mehr in Richtung China schweifen könnte, als eben mit dieser engen Anbindung an die USA, wie es ja teilweise in anderen Ländern Südamerikas auch schon der Fall ist.
Vielen Dank, Anne Herberg. Sie halten uns am Sonntag auf dem Laufenden über die Entwicklungen in Bogota.
Sehr, sehr gerne.
Noch nie gelang es der Linken in Kolumbien, in den Präsidentenpalast gewählt zu werden. Das könnte sich bei der Wahl am kommenden Sonntag nun ändern, wie gehört. Und dazu maßgeblich beigetragen hat die erst 40-jährige Feministin Francia Márquez, die Teil des Teams des linken Kandidaten Gustavo Petro ist. Unsere Korrespondentin hat sie gerade erwähnt. Die Afro-Kolumbianerin kämpft gegen Umweltzerstörung und Machismo und könnte bald Vizepräsidentin Kolumbiens werden. Hören Sie noch einmal Anne Herberg, die einen Wahlkampfauftritt des neuen Stars von Kolumbien miterlebt hat.
Der Klang der Marimba begleitet sie und der Gesang der Mayoras, der afrokolumbianischen Heilerfrauen mit ihren farbenprächtigen Turbanen und weiten Kleidern.
Buenas tardes, Cali!
Guten Abend, Cali. Hauptstadt des Widerstandes, ruft Francia Márquez von der Bühne. Sie trägt ihr Afrohaar hochgebunden und eine Bluse in afrokolumbianischem Stil. Wahlkampf in der Pazifikregion, ihrer Heimat.
Pueblo colombiano.
Es ist an der Zeit, uns an den Händen zu fassen. Schwarze, Indigene, Menschen vom Land und aus den armen Vierteln. Es ist Zeit, vom Widerstand zur Macht überzugehen. Márquez ist der eigentliche Star der Präsidentschaftswahl in Kolumbien. Mit 16 wurde sie ungewollt Mutter. Später arbeitete sie als Hausangestellte. Nun könnte Márquez, Kolumbiens Linke, erstmals an die Macht führen und Vizepräsidentin werden. Als erste schwarze Frau in dem Amt. Ich bin die Stimme der Niemande, sagt sie. Es gibt viele Niemande, die bereit sind, eine neue Geschichte für Kolumbien zu schreiben. Die Elite, die uns zu Hunger, Misere und Tod verurteilt, denkt, die Politik sei ihr Gutshof. Lasst uns gemeinsam den strukturellen Rassismus brechen, der diesem Land das Atmen verwehrt und uns mit den Knien im Nacken festhält. Ihre Kritik an der sozialen Ungleichheit im Land, dem Rassismus, Klassismus und der Korruption hält Kolumbien einen unbequemen Spiegel vor. Schon im vergangenen Jahr explodierte der Unmut über die Missstände im Land bei massiven Sozialprotesten gegen die rechte Regierung von Iván Duque. Während der Corona-Pandemie ließ sie die Menschen allein. Auch Janaína Carabalí ging damals auf die Straße. Sie hatte ihren Job verloren. Ihre Familie litt Hunger. Márquez ist die Erste, die unsere Sprache spricht, sagt sie. Sie erfüllt mich mit Stolz, weil sie ihre Wurzeln nicht vergisst. Sie kennt die Realität des Landes, die Diskriminierung, Ungerechtigkeit und Gewalt. Sie ist der Wandel, ein Vorbild für eine ganze Generation. Die 24-jährige Janaína Carabalí ist Afro-Kolumbianerin. Ihre Familie kommt aus derselben Region wie Francia Márquez, La Toma, im bergigen Hinterland des Cauca, wo bis heute die Coca-Plantagen sprießen und bewaffnete Banden, Guerilleros und Paramilitärs um die Kontrolle kämpfen. Heute leben die Carabalís in einem armen Viertel nahe Cali. Sie wurden von der Gewalt vertrieben, wie Millionen in Kolumbien.
Janaínas Onkel Jorge ruft eine Karte auf dem Handy auf. Dort, wo heute ein Stausee eingezeichnet ist, lag einst ihr angestammtes Land. Die Carabalis sind, wie Marquez, Nachfahren von Sklaven. Sie lebten vom Ackerbau und vom Goldwaschen im Fluss. Auch Francia sei damals immer mit Sieb und Blechschüssel im Wasser gestanden. Als die vom Stauwerk kamen, sagten die Leute, dass sie ihr Land nicht verkaufen wollen. Der Damm wurde dann trotzdem gebaut. All unser Land ist heute unter Wasser. Wir wurden vertrieben und bis heute nicht entschädigt. Da beginnt Francias Geschichte. Sie gründete einen Gemeinderat und protestierte gegen die Konzerne, die uns von unseren Territorien vertrieben haben. 13 Jahre alt war Marquez, als sie erstmals zum Widerstand aufrief. Zuerst gegen das Staudammprojekt. Dann gegen illegale Goldsucher, dann gegen die Umweltzerstörung multinationaler Bergbaukonzerne. Sie studierte Jura, wurde landesweit bekannt, als sie zum Protest mit 80 Frauen in die Hauptstadt marschierte. Für ihr Engagement wurde sie später mit dem renommierten Goldmann-Preis für Umweltschutz ausgezeichnet. Gleichzeitig bekam sie Morddrohungen. Kolumbien ist das gefährlichste Land für Umwelt- und Sozialaktivisten. Mehr als 1000 wurden seit dem Friedensabkommen 2016 umgebracht. Die meisten in der Cauca-Region. Auch Marquez überlebte 2019 nur knapp einen Anschlag. Für ihre Gegner ist die charismatische Bürgerrechterin ein rotes Tuch. Sonia, Janaínas Tante, erzählt: Dort, wo ich als Haushälterin arbeite, sagte die Patronin neulich, ihr Negritos, ihr Schwarzen, seid jetzt bestimmt glücklich mit dieser Francia, ob wir nicht wüssten, dass sie eigentlich eine Guerillera sei. Ich sagte, wenn Francia Guerillera ist, dann sind wir alle Guerilleros. Es ist etwas in Bewegung geraten in Kolumbien. Die Rechte, die das Land die vergangenen Jahrzehnte regierte, hat mit ihrem klassischen Law-and-Order-Diskurs an Glaubwürdigkeit verloren. Die Sehnsucht nach einem Wandel ist überall im Land zu spüren. Und niemand symbolisiert ihn besser als Marquez. Wenn ich mich an die Regeln gehalten hätte, würde ich heute in der Küche eines wohlhabenden Hauses Geschirr spülen. Das ist das, was bei einem Teil der Elite für Unbehagen sorgt, dass eine ehemalige Haushälterin sie bald regieren könnte.
Francia Marquez, eine Powerfrau mit Aussichten, das war Anne Herberg. Es war mit über 50 Jahren der längste Bürgerkrieg der Welt. Die kolumbianische Regierung kämpfte gegen die FARC-Guerilla und gegen rechte Paramilitärs. Und zwar von 1966 bis 2016. Mehr als 260.000 Menschen kamen ums Leben. Viele ihrer Angehörigen wissen bis heute nichts über ihr Schicksal. Und wären so dankbar, wenn sie ihre Lieben wenigstens zur letzten Ruhe betten könnten. Und die Zeit drängt. Antonia Schäfer und Anne Herberg über die Suche nach den Verschwundenen.
Auf mehr als 3000 Metern Höhe im Hochland der Westkordillere von Kolumbiens Anden wird gegraben. Männer in weißen Overalls suchen nach Knochen. Es sind Knochen, die eine jahrzehntelange Suche beenden würden. Die Suche nach Pastor, dem Bruder von María José Gabriel Gutiérrez.
Duro. Bastante duro, porque...
Es ist schwer, sehr schwer, weil, wenn man darüber nachdenkt, in welchem Zustand sich der Körper befinden wird, er lag ja schon so lange Zeit dort.
Duro bastante.
Ende der 1980er Jahre ist Pastor verschwunden, wie Zehntausende in Kolumbiens Bürgerkrieg, in dem sich Link-Guerillas, rechte Paramilitärs und der Staat bekämpften. Der damals 16-Jährige sei von einer der Guerilla-Gruppen zwangsrekrutiert worden, hieß es. Gabriels Familie hat seitdem nichts mehr von ihm gehört. Es gab zwar Hinweise, dass Pastor getötet worden sei, doch aus Angst ging man ihnen nicht nach, sagt Luis Gregorio Flores Monterrey, ein Freund der Familie. Ich habe versucht, mit Gabriel zu sprechen, der mit dem Bruder die engste Verbindung hatte. Ich habe ihm gesagt, wir sollten auf den Berg steigen und ihn suchen. Das war damals. Aber aus Angst, dass wir selber bei unserer Suche angegriffen werden, haben wir das dann nicht gemacht. Jahre sind vergangen. Jahre quälender Ungewissheit, Jahre quälender Fragen, auf die Gabriel jetzt, mehr als 30 Jahre später, eine Antwort zu finden hofft. Er ist mit der Unidad de Búsqueda an jenen Ort gekommen, an dem er den Leichnam seines Bruders vermutet. Dieser Suchtrupp ist im Rahmen des Friedensprozesses gegründet worden, den Kolumbiens Regierung 2016 mit der größten Guerillagruppe FARC ausgehandelt hat. 5 Jahre sind seitdem vergangen und noch immer gelten mehr als 98.000 Menschen in Kolumbien als verschwunden. Forensiker Carlos Andrés Ariza Castillo leitet die Ausgrabung an diesem Tag in der unwegsamen Bergregion nahe der kolumbianisch-venezolanischen Grenze. Mit kleinen Schaufeln, Hacken und Pinseln tragen die Spezialisten Erdschicht für Erdschicht ab.
Es ist die Form, die Hechos zu rekonstruieren.
Unsere Arbeit kann die Handlungen rekonstruieren, die sich zugetragen haben. In welcher Position liegt der Körper? Welche Elemente sind wichtig für eine mögliche Tat? Häufig befinden sich mehrere Leichen in einem Grab. Häufig finden wir auch Projektile oder Knebel und Fesseln. Wegen der Angst der Familien und weil die bewaffneten Akteure diese Areale kontrollierten, gelangen wir erst heute in diese Gebiete. Über 50.000 Familienangehörige sind heute im Nationalen Verschwundenenregister Kolumbiens gemeldet. Mit ihren Informationen unterstützen sie die Arbeit des Suchtrupps. Doch bei vielen bleibt auch Skepsis. Denn das Misstrauen gegenüber dem Staat ist groß, gerade in ländlichen Gebieten, wo staatliche Sicherheitskräfte selbst Verbrechen begangen haben. Aber auch, weil die Gewalt längst nicht vorbei ist, erklärt Lina Maya, Direktorin der NGO Poder y Paz, die Angehörige von Kriegsopfern begleitet. Die Territorien verändern sich seit dem Friedensvertrag und dem Abzug der FARC von dort. Es gibt nun andere Gruppen, die versuchen, die Kontrolle zu übernehmen. Deshalb ist es so wichtig, dass der Suchtrupp der Unidad so schnell wie möglich in diese Gebiete vordringt, wo wir schon Hinweise gesammelt haben oder Familienangehörige gefunden haben. Ansonsten könnten sich die Machtverhältnisse dort wieder verfestigen. Nach dem Abzug der FARC ist in vielen Gebieten ein Machtvakuum entstanden. Die Regierung von Präsident Iván Duque, die den Friedensprozess von Anfang an torpediert hat, hat das Versprechen nicht erfüllt, die staatliche Präsenz in den ländlichen Gebieten auszubauen. Und das Zeitfenster für eine erfolgreiche Suche nach Kolumbiens Vermissten schließt sich mit jedem Tag ein bisschen mehr. Für Gabriel schließt sich heute ein Kapitel nach einer gefühlten Ewigkeit. Die Ausgrabung der Überreste seines Bruders ist abgeschlossen. Männer in Weiß haben die Skelette fotografiert, die Knochen in große Plastiksäcke verpackt. Sie kommen ins Labor, um die Toten zweifelsfrei zu identifizieren. Gabriel weiß aber bereits jetzt, dass sein Bruder unter den Toten war. Ich spüre das, sagt der Mann, der während der gesamten Ausgrabung kaum Worte fand, seinen Schmerz in Schweigen hüllte. Das ist eine große Erleichterung, denn jetzt können wir meinem Bruder endlich das christliche Begräbnis geben, das er verdient hat. Auf einer kleinen Berghütte in der Nähe versammeln sich schließlich Nachbarn und Angehörige, um die Toten mit einer christlichen Messe in Würde zu verabschieden.
Ein Grab bedeutet Frieden. Antonia Schäfer und Anne Herberg über die Suche nach Verschwundenen in Kolumbien. Hören Sie auch gern den Weltzeit-Podcast unserer Korrespondentin über Kolumbien als den weltgrößten Kokainproduzenten. Überleben mit Koka, so der Titel. Ich bin Isabella Kohler und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.